Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es ist erkennbar Sommer und das ist traditionellerweise die Zeit für unsere Sommerreihen. Und wir beschäftigen uns in dieser Woche mit Musik und gescheiterten Revolutionen. Die zweite Folge beginnt mit etwas ganz Besonderem. Wir haben nämlich ein Tondokument, das den genauen Zeitpunkt einfängt, an dem die Revolution, um die es heute geht, gestorben ist.
This is no fun. No fun. It is no fun at all. No fun. Ever get the feeling you've been cheated? Good night.
Hattet ihr je das Gefühl, betrogen worden zu sein? Mit dieser Frage endete das letzte Konzert der Sex Pistols im Winterland Ballroom in San Francisco am 14. Januar 1978. Das waren die berühmten letzten Worte von Johnny Rotten. Das war zwar nicht das Ende von Punk, aber der ersten UK-Punk-Welle. Über die Bedeutung dieser kryptischen Frage und ob der Post-Punk ein Neuanfang oder nur ein verlängertes Todesröcheln war, darüber will ich jetzt mit Fabian Wolf sprechen. Schönen guten Tag.
Hallo.
Was meinte Johnny Rotten mit diesem Ausspruch? Hattet ihr je das Gefühl, betrogen worden zu sein?
Einerseits bezog er sich ganz konkret auf die Sex Pistols als Band. Die waren fertig und am Ende nach dieser Tour durch die USA, das war das letzte Konzert und die Band zerstritt sich immer mehr dabei, auch wegen der fehlenden Aufsicht durch das Management. Und die musikalische Limitierung, die fehlenden Fähigkeiten zeigten sich dabei auch immer mehr. Ich lese diese Frage, dieses Statement, aber auch so ein bisschen als Resignation über das ganze Projekt der Band, vielleicht sogar über Punk selbst. Das war ja schließlich einfach nur ein clever geschnürtes Imagepaket, das ihr Manager Malcolm McLaren und Vivian Westwood als Designerin da zu verkaufen wussten. Daran ist natürlich per se nichts verwerflich. Punk ist ja schließlich nicht automatisch links und das nicht nur wegen der Hakenkreuz-Shirts, die der Bassist Sid Vicious gerne getragen hat. Punk ist vielleicht noch nicht mal unbedingt eine Haltung, sondern eher so eine Methode, um zu stören. Und der Schrecken, mit dem erst in England und dann in den USA auf diese Band reagiert wurde und auf diese ganze Bewegung, dieser Schrecken war ja authentisch. Aber Rotten scheint trotzdem gemerkt zu haben, dass da etwas nicht passt und nicht irgendwie ganz zusammengeht. Nicht umsonst hieß seine Band danach ja Public Image Limited.
Und er hieß nicht mehr Rotten, sondern nannte sich dann Leiden, also nach seinem bürgerlichen Namen. Diese neue Band Public Image Limited Pill gehörte zu einem Genre, das Post-Punk genannt wurde. Wie stand diese Bewegung zu Punk?
Ich sehe sie als Fortsetzung, als Widerlegung und als Ergänzung gleichzeitig. Punk war ja so ein bisschen Urknall und Atombombe, nachdem es viel Leere gab, die diese Bands dann füllen mussten. Das Hantieren mit Schockwerten und Provokation, das ist eine Konstante, die sich durch beide Bewegungen zieht, aber musikalisch stehen zum Beispiel Public Image Limited im Widerspruch zu diesem betonten Primitivismus, den wir jetzt auch gerade gehört haben. Also die nehmen Einflüsse aus Reggae und Dub und Jazz und Funk auf, sogar der verhasste, großspurige Prog-Rock ist da irgendwie zu hören manchmal. Es geht auch plötzlich um Rhythmus, sogar um Grooves. Bei einer Band wie The Clash, die Transformation von Punk zu Post-Punk ja vollzieht, ohne sich zwischendurch aufzulösen, lässt sich diese Entwicklung ja quasi von Album zu Album hören und ablesen. Und statt betontem Nihilismus stand jetzt sogar manchmal die Suche nach positiven Werten wie Solidarität oder wenigstens produktiver Wut im Mittelpunkt. Und wenn das dann doch zu optimistisch war, dann bemühte man sich wenigstens um eine genauere Beschreibung der eigenen Entfremdung.
Inwiefern waren diese musikalischen Umbrüche denn auch eine Reaktion auf das gesellschaftliche Klima dieser Jahre? Also gerade in England ist da ja sehr viel los.
Also wir denken inzwischen ja eher bei den Thatcher-Jahren an so eine Ära des Zerfalls von Gemeinschaft und von Gewalt und Rassismus. Aber die 70er haben ihr ganz eigenes Trauma hinterlassen. Also der Historiker Andy Beckett beschreibt das Jahrzehnt ganz einfach mit When the Lights Went Out, als die Lichter ausgegangen sind. Und das ganz buchstäblich, weil im Zuge der Ölkrise und der Stromkonsum massiv eingeschränkt werden musste. Und für viele auf 3 Tage in der Woche beschränkt wurde. Dann gingen tatsächlich die Lichter aus. Inflation und zahlreiche Streiks haben dann die Infrastruktur noch zusätzlich belastet. Der Müll wurde teilweise nicht abgeholt. In Liverpool streikten während des Winter of Discontent 1979, also dem Jahr, in dem Margaret Thatcher gewählt wurde, sogar die Bestatter und die Leichen verschimmelten. Diese Bilder, diese Stimmung, die tauchen auch in der Musik von Bands des Post-Punk und natürlich auch des frühen Industrial immer wieder auf.
Ja, so eine merkwürdige Fußnote, dass Thatcher dann ja so ein Programm auflegte für junge Unternehmerinnen und Unternehmer und dass so manches Underground-Label sich darüber finanziert, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Sie haben den Winter of Discontent Anfang 1979 erwähnt. In dem Jahr veröffentlicht die Band Joy Division aus Manchester ihr erstes Album Unknown Pleasures. Die Platte gilt als definitives Post-Punk-Statement. Wie passt die in diesen Kontext?
Also all die Gefühle, die so ein gesellschaftliches Klima hervorruft, Hoffnungslosigkeit, Depression, Entfremdung, die wurden von Sänger Ian Curtis in so assoziative Textfragmente gegossen und geworfen. Die Musik selbst war gleichzeitig sehr explosiv, aber hat sich auch ganz merkwürdig so eng zusammengedrückt. Das tragende Element, das war die Paranoia, das Gefühl, überwacht zu werden. Der Journalist Francis Wien nannte die 70er dann auch das Golden Age of Paranoia, das goldene Zeitalter der Paranoia. Zu den unglücklichen und auch gerne ignorierten Aspekten der Band gehört, dass all diese Gefühle auch mit Nazi-Ikonografie ausgedrückt wurden. Schon der Bandname Joy Division stammt aus einem Roman von Jehe Feiner über ein Zwangsbordell in einem KZ, der Freudenabteilung. Im schönen Film 24 Hour Party People über die Musikszene von Manchester gibt es eine Szene, in der ihr Manager, der Impresario Tony Wilson, gefragt wird, ob die Band denn etwa Nazis seien, woraufhin er nur antwortet, ob der Fragesteller denn schon mal etwas von der Postmoderne gehört hätte.
Hm. Heute berufen sich sehr viele Bands auf Punk und Postpunk. Gerade Joy Division umgibt einen Mythos immer wieder. Jetzt auch gibt es prachtvolle Wiederveröffentlichungen alten Materials. Kann man sich auch fragen, wie passt das eigentlich zu dem, was damals war? Ist das Genre dann doch eine Revolution des Pop?
Also diese Bands gelten heute natürlich als visionär, nicht nur musikalisch, sondern auch in dem, wofür sie stehen. Der Kulturtheoretiker Mark Fisher hat 2005 geschrieben, dass Joy Division zum Beispiel the band of our times seien, also die Band, die am besten in diese Zeit passt, weil er diese defätistische Haltung als gesamtgesellschaftliches Symptom erkannt hat. Fisher war sehr gut darin, die Strahlkraft der Band und diese Haltung zu beschreiben. Gerade auf junge Männer hatte das eine große Wirkung. Aber ich sehe sowohl in der Band als auch in ihrer Verklärung durch jemanden wie Mark Fisher eine eher limitierte Sicht auf die Welt und die Gesellschaft. Also die Wahrheit ist tatsächlich, dass, das lässt sich dann zum Beispiel auch bei jemandem wie Andy Beckett nachlesen, dass die 70er so schlimm nicht waren, jedenfalls nicht für die jungen weißen Männer von Joy Division. Da wirkt es dann ein bisschen merkwürdig, wenn jemand wie Bernard Sumner erklärt, der Umzug in ein Hochhaus, das war das große Trauma, der große Verlust meines Lebens, weil gleichzeitig für Frauen und für nicht weiße Menschen und für queere Menschen die 70er dieses Jahrzehnt tatsächlich eine Zeit von großer Gewalt waren, aber auch von großen Umwürfen und von Rebellionen. Joy Division waren zu sehr selbstbezogene junge Männer damals, um das zu erkennen. Und Mark Fisher, der ja 2017 weitaus älter als Curtis bei Suizid begangen hat, dem stand vielleicht so ein bisschen seine Depression im Weg, um das zu erkennen. Ich lese diese steten, unangenehmen Verweise auf das Dritte Reich auch vor diesem Hintergrund, weil natürlich waren die Band keine Nazis, im Gegenteil. Die Band hat sich eher mit den Opfern identifiziert, was ich als Bild fast genauso obszön finde, dass diese deprimierten weißen Jungs aus Nordengland sich irgendwie wie KZ-Insassen fühlen. Dafür muss ich dann auch Manchester nun wirklich nicht verantworten.
Fabian Wolf über gescheiterte Revolutionen und Ideale in der Musik. Das war das Ende von Punk und der Beginn von Postpunk. Morgen geht es hier dann um Public Enemy. Danke, Fabian Wolf.
Danke.